auch heute wieder ein wunderbares Hallo an euch da draußen bei Charisma Plus 1, eurem Gaming-Podcast. Wie immer bin ich nicht allein, eure Jennifer, sondern auch die liebe Nina ist da. Hallo Nina.
Hallo.
Heute wird's bei uns ein bisschen romantisch, ganz nach dem Motto, Liebe ist gemeinsam zocken. Wollen wir ein bisschen schauen, wo sich so die Romantik in Games versteckt oder vielleicht auch, naja, manchmal auch auffällig sichtbar gleich ist. Und da wollte ich dich zuerst fragen, was ist denn so das Spiel, wo du sagst, boah, da hat mich die Romanze total umgehauen, da denke ich auch heute noch dran, das war irgendwie richtig toll dargestellt.
Es ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig für mich zu beantworten, weil ich überlege gerade, in welchen Spielen ich überhaupt groß Romanzen hatte, außer BioWare und Spiele und Baldur's Gate. Also, was ich halt ganz ehrlich sagen muss, ich habe halt in Mass Effect halt Garrus geromanced und auch bei jedem Durchgang, und ich habe Mass Effect oft gespielt und ich habe immer noch so eine gewisse Fremdscham im zweiten Teil, weil das einfach alles so unbeholfen und es ist schon süß, aber es ist alles so unbeholfen und das, ja, da muss ich immer dran denken. Es wird mich immer begleiten.
Ja, das war ja auch aber eine richtig süße Romanze eigentlich auch, ne? Also ich finde so eine Bro-Moment schon fast. Ich persönlich denke dann, wenn ich an Garrus und Shepard denke, immer an die Stelle, wo im DLC, wo man quasi so eine Art Klon hat.
Ja.
Wo man quasi den dann so im Kleid rumläuft und dann kommt eben der Companion, der mit einem am besten befreundet ist oder eben zusammen ist, vorbei,
ja,
und hilft ein und dann so, Shepard, wie siehst du denn heute aus? Schick und so. Und die Stelle fand ich immer total süß.
Das ist auch total geil, wenn du mit ihm halt in der Beziehung bist, dann ist der Kommentar nochmal ein bisschen anders und so.
Ja,
und
richtig.
Ich denke mir immer nur so, Fokus, Fokus.
Ja, es ist ja
ganz andere Probleme.
Also. Er ist echt ein cooler Charakter auf jeden Fall. Ja, da sind wir schon cool mit eingestiegen. Und da hast du auch ja gleich ein Spiel schon genannt, wo man quasi optionale Romanzen hat und da so Entscheidungen treffen kann. Ich würde die gerne nochmal nach hinten schieben und erstmal einen kleinen Fokus drauf setzen auf die Games, die quasi die Romanze schon so fest in der Story haben.
Ja.
Da habe ich persönlich zum Beispiel wirklich immer im Kopf die Final Fantasy-Reihe.
Das stimmt.
Wo eben ja, eigentlich fast in jedem Final Fantasy es eine Romanze gibt und da eben auch oft ziemlich der Hauptaugenmerk drauf ist. Ne? Es geht darum eben, dass die zusammenkommen, es geht darum, dass die dann zusammen was durchstehen, vielleicht, dass der eine auch ein Problem hat und der andere unterstützt oder vielleicht auch einer stirbt oder so. Ganz in unterschiedlichen Facetten ist das da quasi dargestellt. Mein persönlicher Favorit ist da Final Fantasy VIII einfach. Ich glaube aber auch, weil es einfach auch das erste Final Fantasy war, was ich gezockt habe. Und ich fand das total süß mit Riona damals und Squall und wie sich das alles entwickelt hat und alles. Und damals natürlich mit der Grafik auch schon recht toll für die damalige Zeit. Da haben sie, glaube ich, echt aus der PlayStation 1 alles rausgeholt, was sie konnten. Von daher war das total süß und ist heute noch, ja, so mitunter die Romanze, die ich am schönsten fand, ne? Bei Final Fantasy. Ich weiß ja, du bist auch ein Final Fantasy Fan. Was hast du da so im Kopf gleich?
Also ich muss halt dadurch, dass ich halt das am ehesten gespielt habe, an Final Fantasy VII halt denken. Es hat sich ja mit dem Remake so ein bisschen aufgeklärt, was da eigentlich ist, aber also ich persönlich mittlerweile finde halt Cloud und Tifa auch ziemlich süß. Ich habe lange gebraucht, weil ich Tifa am Anfang echt scheiße fand, aber mit dem Remake, wie gesagt, haben sie viel gerettet und ihr auch mehr Persönlichkeit gegeben und alles. Wobei ich die Beziehung zwischen Zack und Aerith halt auch absolut liebe. Das wird auf ewig mein Lieblings-Pairing aus dem Final Fantasy-Universum sein, weil einfach Zucker.
Ja, das ist ja schon spannend. Da hast du ja gleich schon ein anderes Lieblingspärchen als ich. Aber ja, ich muss ja auch sagen, ich habe Final Fantasy VII ja kaum gespielt, sag ich es mal so. Also den alten Teil ein bisschen, aber den neuen Teil habe ich mir jetzt nicht geholt. Und ja, ich glaube, ich bin auch nach Final Fantasy XV so ein bisschen abgesprungen von der Serie.
Boah, liegt auch damit, war aber, ne, auch wild, ja.
Ja, ja, aber es ist auch, Final Fantasy hat so einen gewissen Touch und mittlerweile habe ich den mir ein bisschen satt gesehen. Also ich mag diese Monstrums und so, aber es ist halt wirklich es ist nicht nur, dass es eben eine Romanze immer gibt. Es gibt halt, ne, es gibt die immer so fest drinne und das ist auch immer so eine meist spezielle Konstellation. Man spielt halt meist den Mann und dann, ja, gibt's da die liebe Frau, die man da irgendwie toll findet und so. Da sind sie immer noch sehr starr. Also es gibt ja auch nie irgendwie die Möglichkeit, jetzt sage ich mal, dass sie mal ein männliches Pärchen oder ein weibliches Pärchen rein ist, ne? Also ein homosexuelles Pärchen darstellen, das stört mich ein bisschen. Und das ist halt wie bei Hollywood-Filmen, ne? Du siehst den einen Charakter und weißt schon, ah, der wird's.
Ja.
Und das kotzt mich ein bisschen an. Also das ist eben so diese negative Seite, die Final Fantasy da mittlerweile bekommen hat durch diese Romanzen. Und ich finde gerade bei 15, wenn du das auch angesprochen hast, Final Fantasy 15 fand ich eigentlich ganz cool von dem Action-Gameplay und so. Mich hat die Boysband auch gar nicht so gestört, aber diese Romanze, die fand ich blöd.
Ich weiß nicht, die wirkte auch irgendwie sehr gezwungen in meinen Augen.
Ja.
Also ich weiß, es gibt halt viele, die das irgendwie total toll fanden und sowas, aber ich war halt die ganze Zeit wirklich so, boah Leute, kriegt euch mal ein.
Ach wow, ich wusste noch nicht mal, dass die das toll fanden.
Für mich war es halt nicht so gut geschrieben, gut dargestellt, dass ich mich da irgendwie reinfühlen konnte.
Ja, richtig. Ich bei mir auch nicht, weil im Endeffekt, wir sind für ewig versprochen und zufällig fanden wir uns ganz nett als Kinder, sie schon etwas älter als Jugendliche und wow, und jetzt haben wir uns jahrelang nicht gesehen und fahren zur Hochzeit. Also ich weiß nicht.
Weil, du hast halt auch, es gibt halt nur so ganz wenige Rückblickszenen und sowas, wo einem dann sofort verkauft werden soll, okay, die sind füreinander gemacht und bla bla bla. Aber das sind, das Spiel, wenn du es wirklich, wenn du es viel spielst, ne, und die Nebenaufgaben und sowas auch machst, du hast Stunden zwischen diesen Sequenzen und dann irgendwann so, ah ja, stimmt, da war ja was.
Ja, richtig. Und sie ist überhaupt nicht im Fokus. Ja.
Richtig, und dafür wird dem halt so eine hohe Gewichtung zugeschrieben, aber ich weiß nicht, mich hat es halt emotional einfach nicht abgeholt.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ähnlich wie es bei Final Fantasy 15 ist, fand ich auch bei Final Fantasy 10 die Romanze auch ein bisschen aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob generell Final Fantasy so diese Aufgesetztheit da haben immer. Aber im Endeffekt, da hat mich gar nicht so am Anfang die Romanze gestört, sondern als es dann anfing mit dem zweiten Final Fantasy 10 Teil, dann so wie so ein Schicksal dargestellt zu werden. Weil ja auch da, ne, diese anderen Charaktere, die ihnen ähnlich waren und so. Und irgendwie fand ich das dann, das wurde dann auch echt ein bisschen komisch und blöd. Also gut, den Fremdschämen-Moment, wo sie unbedingt der Gefahr ins Gesicht lachen müssen, den wollen wir jetzt auch mal ganz schnell vergessen. Aber ansonsten, also auch so, ich mochte Yuna und Tidus und war eigentlich ganz, ganz nett. Aber wie gesagt, der in Final Fantasy X Teil 2, dieses noch draufsetzen, dieses Sahnehäubchen drauf, das war einfach dann zu viel. Das ja. War dann zu schwer.
Ich meine, gut, die zweiten Teile von Final Fantasy Spielen sind eh immer so eine Sache. 10-2 war halt eh ein bisschen wild, sag ich mal, an manchen Stellen.
Ja.
Aber die Songs waren gut.
Ja, ich fand's auch, es hat mir auch Spaß gemacht, das Spiel, muss ich sagen.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich hatte da halt, es hat halt in beide Richtungen so extrem. Also es haben mir Sachen halt sehr, sehr gut gefallen. Es haben mir Sachen echt gar nicht gefallen. Aber ja, ich habe es trotzdem durchgespielt und hatte meinen Spaß damit. Muss reichen.
Ja, ja. Ja, nee, aber das zu Final Fantasy. Also ich glaube, mitunter einer der ja doch bekanntesten Reihen, die eben starken Fokus auf eben auf die Romantik aussetzen, ne? Meines Erachtens zumindest. Wo es einfach.
Ja, wobei es auch Teile gibt, wo du es halt fast gar nicht drin hast, ne?
Ja, in 12, ne? In 12. Außer eben, oh Gott, die Prinzessin, die ihren Mann, ihren ja. Verlobten verloren hat, ne?
Ja. Es wird halt am Rande immer so ein bisschen erwähnt oder halt angedeutet, ne? Zwischen Van und Pinello und zwischen Bothions Friend, meinte ich. Das wird halt immer am Rande so ein bisschen angedeutet, aber da ist halt null Fokus drauf. Und in 12 hast du das generell recht wenig. Und in 13, ja, zumindest nicht zwischen den Protagonisten, ne?
Ja.
In 13 hattest du auch, ich fand zwischendurch die Beziehung halt zwischen Hope und Vanille ziemlich süß. Also das war halt auch mal endlich mal nicht Fremdschämen von und wie die so angebandelt haben, aber da ist ja auch nie was draus geworden. Und da hattest du halt zwischen Snow und Sarah das Ding. Aber Sarah war ja irgendwie die meiste Zeit des Spiels einfach nicht vorhanden.
Ja, richtig.
Und das hat sich ja auch durch die komplette Reihe dann noch durchgezogen, ne? Die ganze Geschichte zwischen Snow und Sarah, dass ja Snow dann auch irgendwie noch böse geworden ist in irgendeiner alternativen Realität und whatever. Aber das war dann in 13.2 und in Lightning Returns. Okay. Aber im Hauptspiel war da nicht so viel.
Ja, stimmt. Da war es auch nicht so doll. Da hast du recht, ja. 13 hatte ich auch schon wieder vergessen. Auch 13 hat mich damals nicht so abgeholt.
Das ist okay, dass du 13 vergessen hast, weil der war auch echt nicht gut.
Ja, ja, da muss ich sagen, den habe ich auch nicht durchgespielt. Komischerweise, ne? Sonst, ich meine, 15 habe ich durchgespielt. Das zeigt dann doch irgendwie, war für mich zumindest 15 besser.
Ja, aber 15 hatte wenigstens noch das bessere Gameplay.
Ja, richtig, hatte ein gutes Gameplay. Ach, das sah natürlich auch alles toll aus, muss man sagen.
Ja, aber ich meine, in 13 hattest du halt diesen 30 Stunden langen Schlauch, den du hinterhergelaufen bist, dann bist du einmal kurz in diese offene Welt gekommen und an dem Punkt war es dir halt auch einfach schon egal. Und da hattest du nur Nebenaufgaben, da hattest du kaum Quests. Wenn du die Hauptstory gemacht hast, warst du da in, ich glaube, 4-5 Stunden durch.
Ja.
Und bist dann wieder zurück in den Schlauch gelaufen. Das war halt echt einfach nicht schön designt.
Ja, das stimmt. Ja, schade.
Aber gut, weg von Final Fantasy, wir wollen über Romanzen sprechen.
Ja, genau. Ganz interessant, was ich noch wissen wollte, bevor wir vielleicht noch die ein oder andere Romanze auch in einem anderen Spiel ansprechen, ist, es gibt auch Spiele, da fehlen sie mir. Und da habe ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und ist ganz interessant, warum es eigentlich da fehlt. Ich glaube nämlich, den Grund zu kennen, auch wenn ich es schade fand. Und zwar ist das bei Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, hast du beide gespielt, einen gespielt?
Ich habe den ersten nur gespielt und das ist auch schon so lange her, dass ich mich da an kaum was erinnern kann.
Okay, ist ja nicht schlimm. Ich reg mich da aber irgendwie heute trotzdem immer noch drüber auf, nicht richtig aufregen, aber dass ich so denke, und zwar, eigentlich finde ich es ganz cool. Aloy ist ja echt eine sehr selbstständige Frau, sie braucht auch nicht so viel Hilfe, arbeitet eben ganz aktiv mit den Leuten zusammen und so. Ich fand sie echt gut dargestellt. Und ich verstehe auch, dass man vielleicht dann die Entscheidung getroffen hat, hey, sie braucht vielleicht gar keinen Partner, weil sie ist eben so, ja, so selbstständig und so eben, kommt selbst voran und so. Und trotzdem fand ich es irgendwie schade. Ich mochte Val ganz gerne und hatte das Gefühl, hey, bei denen könnte irgendwie vielleicht mal was entstehen oder so. Muss ja nicht gleich sein oder so. Und fand es echt schade, dass das irgendwie nie zustande gekommen ist anscheinend, dass man es auch nicht optional zum Beispiel eingebaut hat, weil es hätte ihr jetzt quasi nichts weggenommen, weißt du? Es hätte jetzt nicht ihren Charakter weggenommen. Sie wäre ja trotzdem weiter selbstständig durch die Welt gereist und hätte da ihr Ding gemacht und so. Und ich meine, ihr Fokus war ja auch erstmal herauszufinden, wer sie selbst ist und alles. Und ja, das fand ich irgendwie schade. Also ich fand das wirklich schade, dass man da zum Beispiel den Spielern eben nicht die Möglichkeit gegeben hat zu entscheiden, soll sie einen Partner haben oder nicht. Es gab ja auch noch andere, zwei andere Männer, die ganz interessiert an ihr schienen oder so. Erend war das und Avad. Avad ist ja dieser König, dieser Sonnenkönig.
Das war super weird, aber
ja, das ist das Einzige, woran
ich mich noch erinnern kann.
Ja.
So, er hat irgendwie gerade seine Liebe verloren und dann gehst du irgendwie kurz weg, machst eine Quest, kommst wieder und er so, yo, geht da was? Und ich so, nein, weg.
Ja, das fand ich auch. Also, das fand ich auch nicht so passend.
Vor allem hast du nicht sogar die Nachricht überbracht, dass die gestorben ist?
Kann sein, ja.
Ich glaube, man hat das selber, also, ne, Aloy, das hat halt irgendwie rausgefunden und bla, hat ihm das dann irgendwie gesagt.
Ja.
Und dann so gefühlt 20 Minuten später, yo, geht zwischen uns was? So,
richtig.
Du hast gerade deine, was?
Ja, ich fand das auch nicht so cool mit ihm. Aber auch da, also man hätte vielleicht den Spieler entscheiden lassen können. Also ich meine, den hätte man auch rausnehmen können, dann wären immer noch Erend und Val halt quasi auch als potenzielle Partner auch dabei gewesen, theoretisch. Und wie gesagt, ich hätte es auch eher vielleicht Ende des ersten Spiels oder vielleicht sogar eher im zweiten Spiel gesehen, ne? Nicht zu Anfang, um Gottes Willen, weil sie da ja wirklich sich selbst auch findet und alles. Aber ja, ist so ein Spiel, wo das nicht geschadet hätte und wo sie sich aber trotzdem eben dagegen entschieden haben. Und fand ich, ja, meiner Meinung nach hätten sie das ruhig reinpacken können, sage ich es mal so.
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Hast du auch ein Spiel, wo du sagst, Mensch, da habe ich so ein bisschen, ich sag mal, Romanzen sind ja auch immer so ein bisschen motivierend, ne? So das Spiel so weiter, wie entwickelt sich das weiter zwischen den beiden und so? Man will dann so ein bisschen wissen, ne? Das motiviert auch voranzukommen. Hast du da auch so ein Spiel, wo du sagst, da hat es mir gefehlt oder da war es mir vielleicht zu wenig? Kann ja auch sein.
Mir fällt jetzt tatsächlich gerade keins ein.
Ja. Ja, ist auch immer nicht so einfach, ne? Oder eins, wo es dir zu viel war, weil da habe ich auch eins.
Boah, ja, da habe ich viele.
Ah, jetzt kommen wir auf den Punkt.
Da habe ich tatsächlich viele. Also, ich musste gerade, das ist halt super willkürlich, gerade weil als erstes ist mir gerade Dragon's Dogma eingefallen. Das ist schon super alt, also keine Ahnung von wann das ist, schon lange her. Und da gab's so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, so Leute, wenn ihr sowas reinschreibt, dann lasst mich doch meinen Charakter nicht auswählen. Ja, weil ich habe mir halt meinen Charakter gebaut und alles schön und gut. Und du musst für die Hauptstory irgendwann die Prinzessin retten. Und ich weiß nicht, ob man diese Szene umgehen kann, aber du kommst nicht aus diesem Raum, aus diesem Szenario raus, ohne mit der Prinzessin geschangelt zu haben.
Okay.
Wo ich mir nur dachte, also ich will das gar nicht. Ich will nichts von der. Ich mag die nicht mal. Was soll das?
Ja, das Schlimmste, ne? Romanze, wo man das Gefühl hat,
Ja, das war halt wirklich einfach nur so, okay, das ist halt so ein klassisches Ding, so der Retter kriegt dann die Prinzessin, bla bla, und ich dachte mir nur so, ich möchte das aber gar nicht. Und dann frage ich mich halt, okay, warum habt ihr nicht einfach den Standard, keine Ahnung, Ritter in goldener Rüstung mir gegeben als Protagonist, habe ich halt auch kein Problem mit.
Ja.
Und dann ist das halt so, ne, aber irgendwie mir die Wahl zu geben, was für einen Charakter ich spiele, und dann muss ich aber diesen komischen Nebencharakter einmal begatten. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
Sehr interessant.
Das, was ich jetzt sage, könnte eventuell zu ein bisschen Aufruhr führen, aber mich hat auch die ganze Story in Witcher genervt. Ja, was heißt unbedingt genervt, aber ich persönlich wollte mich weder für Yennefer noch für Triss entscheiden. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so, warum kann ich nicht Shani daten? Das ist doch kacke.
Generell muss man kann aber sich gegen beide entscheiden, oder? Oder geht das
nicht? Ich weiß. Ja. Ja, doch. Also du musst nicht einen von beiden wählen, aber das fand ich halt auch irgendwie blöd, weil ich verstehe ja durchaus deren Beziehung zueinander, ne? Aber ich als Außenstehender habe mal gedacht, so, boah, also alles, was hier passiert, ist irgendwie arg toxisch, aber okay.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Ich hatte das ja ähnlich. Ich wollte mich von Anfang an für Yennefer entscheiden, weil ich sie eigentlich ganz, ganz cool finde. Dachte, naja, ist okay. Und trotzdem hatte man halt so viele Momente mit Twist. Und das fand ich halt auch ein bisschen dämlich, ne? Dann klar, gut, sie hat sich natürlich auch so ein bisschen an einen rangeschmissen, ne, mit ihrem am Brunnen gleich in den Armen fallen und so ein Mist. Aber ja, das dachte ich mir auch so, meine Herren, ey, kann man nicht einfach mal ein offenes Gespräch führen und gut ist?
Ja.
So nach dem Motto, hey, lass mal.
Ich meine, es gibt halt, ne, die Leute, die Bücher gelesen haben und so weiter, da ist das alles ein bisschen was anderes, aber ich habe einfach nur die Infos aus den Spielen, ne, ich habe halt alle drei Spiele gespielt.
Ja.
Und Triss ging mir halt schon immer so ein bisschen auf den Keks, bin ich ganz ehrlich. Da kriege ich, also ne, Leute, gebt mir euren Hate dafür. Ich weiß, viele mögen Triss total gern. Ich finde die Frau einfach nur ätzend. Weil es hat einfach immer so einen bitteren Beigeschmack gehabt. Ne? So, sie hat sich, zumindest wirkte es immer so, sie hat sich anfangs eigentlich nur an Geralt rangeschmissen, um halt an die Hexergeheimnisse zu kommen.
Mhm.
Und dann war sie auch Ewigkeiten irgendwie im ersten Teil so ein bisschen abweisend. Oder irgendwie, weiß ich, das war eine sehr ambivalente Beziehung und so. Und dann im zweiten Teil kannst du mit ihr, ne, und ich habe das halt gemacht, weil für mich war das eine etablierte Beziehung dann, egal was ich davon gehalten habe. Du kannst halt mit ihr noch so einen Moment haben. Und 5 Minuten später kriegt Geralt sein Gedächtnis wieder und erinnert sich an Yennefer, was ja für ihn eigentlich seine einzig wahre Liebe ist und so, ne? Und Yennefer und Triss kennen sich Ewigkeiten. Die sind eigentlich sehr gut befreundet. Und ich war so sauer auf Triss, weil ich nur dachte so, Alter, du wusstest davon. Du wusstest, dass Geralt eigentlich mit Yennefer zusammen ist. Und dass die irgendwie so sind auch so ein Schicksalsding am Laufen haben und du schmeißt dich trotzdem an ihn ran und sagst ihm nicht, dass sie existiert. Und seitdem bin ich richtig abgefuckt auf Triss.
Ja, kann ich verstehen. Es ist halt einfach, wie du schon sagst, extrem toxisch, ne? Also es hat auch nichts mit Romantik zu tun für mich.
Ja, und ich meine, zwischen Geralt und Yennefer, diese ganze Geschichte mit, die wissen eigentlich nicht so richtig, hängt das nur mit dem Wunsch zusammen, den Geralt ja geäußert hat, dem Genie gegenüber und so. Und das löst sich dann im dritten Teil ja auf und dass dann aber auch sofort diese Entscheidung gefällt werden muss von wegen so, ha, hast du trotzdem noch Gefühle für mich? So, Alter, wir haben gerade irgendeinen komischen, mächtigen Zauber aufgehoben. Lass uns doch vielleicht erstmal ein halbes Jahr einfach nur miteinander reden und gucken, was geht.
Nee, da haben wir die Zeit nicht für.
Ich muss doch jetzt nicht hier und jetzt entscheiden, ob ich dich immer noch liebe. Keine Ahnung. Naja, und dann, wie gesagt, gibt's halt Shani, die triffst du im dritten Teil eigentlich nicht, sondern die gibt's nur in Heart of Stone, glaube ich, in dem einen DLC.
Ja.
Aber die ist halt so lieb und auch so unterstützend und verständnisvoll und bla, ne? Und ich denke mir immer so, warum kann ich nicht Shani daten? Ich möchte Shani haben.
Ja, das ist halt... Hast halt nur die Wahl aus den beiden, ne? Quasi. Ja. Die anderen sind höchstens für Bettgeflüster gut, ne?
Ja.
Ja, naja. Das ist schade. Aber
wie gesagt, ist halt, das ist halt komplett meine Meinung. Ich weiß, dass da viele anders empfinden und das ist auch okay. Ja, aber das war halt so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, also für mich hat sich das immer nicht so gut angefühlt.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch noch eins, wo ich die Romantik auch, weiß nicht, ob man das noch Romantik da nennen konnte, bei Last of Us 2.
Ja.
Da aber was zwischen davon? Abby und Owen.
Ja, oh boah, ja. Mhm. Mhm.
Also ich meine, ja, es, ich sag mal, ich fand jetzt die Beziehung zwischen Dina und Ellie jetzt okay, sag ich mal. Da hatten sie schon so ihre romantischen Momente und ich fand das auch total süß, dass Ellie dann auch gesagt hat, dass sie eben auch mit Jessies Sohn da aufzieht und alles und fand das eigentlich ganz schön. Aber ähnlich wie du das toxisch genannt hast bei Witcher, fand ich halt auch das zwischen Owen und Abby extrem toxisch.
Komplett, ja.
Ich meine, es gab ja auch Mel noch, die quasi von Owen gerade auch schwanger war. Und ich weiß nicht, mich hat es jetzt überhaupt nicht gestört, dass Abby jetzt gar nicht so dieses typische Weibliche ist, ne? Darum geht es überhaupt gar nicht. Und ich fand auch die Sexszene jetzt nicht störend oder so, ne? Auch hinsichtlich ihres Körpers oder so gar nicht, ne? Also ich mochte Abby echt gerne. Aber so, also das ging mir die ganze Zeit einfach gegen den Strich mit Owen. Also ich mochte Owen nicht. Ich fand ihn auch dann extrem falsch, wie er dann mit Abby nochmal irgendwie umgegangen ist.
Ja.
Und Abby war auch eigentlich nur fast verletzt die ganze Zeit und also das war halt so irgendwie das Gegenteil von Romanze. Das war eine Romanze, die einfach nur die ganze Zeit ein unbehagliches Gefühl gemacht hat, ja? Wo man so dachte, boah, da bleibe ich für ewig Single, wenn's das die einzige Option in meinem Leben wäre quasi, ne? Also es war halt echt, boah. Und ich meine, klar, es passte zu Last of Us. Es soll ja generell irgendwie Probleme, ein problematisches Umfeld darstellen, eine problematische Situation. Und es gab ja so oder so Szenen, die echt erschreckend waren in Last of Us 2. Für mich persönlich noch mehr als in Last of Us 1.
Hm.
Vielleicht auch manchmal zu viel. Also das, was bei Last of Us 1 vielleicht mal so aufmunternd war, wie dieser Moment mit den Giraffen und so, das fand ich, gab es bei Last of Us 2 manchmal zu wenig. Also das zog einen schon recht runter, das Spiel insgesamt. Und ja, wie gesagt, die Romantik hat da noch zu beigetragen. Die Romantik, die sie da reingesetzt haben, ne? Also
Romantik Dina in ganz und Ellie,
wie gesagt, ging noch. Ja, Romantik in Anführungszeichen, richtig. Also auch da, ja, cooles Spiel, aber ja, da haben sie einen auch noch mal so richtig gezeigt. Ja, wir zeigen euch noch mal, wie schlecht alles laufen kann im Leben. Ja, wie gesagt, im Gegenteil dazu, Ellie und Dina waren echt süß. Ich fand auch so ein bisschen die Rückblicke ganz schön, wie sie sich kennengelernt haben und so. Und fand das Ende ein bisschen schade, dass Ellie dann doch weg ist. Und als sie wiederkam, war Dina ja quasi auch nicht mehr da.
Ja.
Das fand ich schon irgendwie so, ach Mensch, ne? Ja, es passt zu dem Spiel natürlich, aber ja, insgesamt trotzdem da doch eine ganz, ganz niedliche Romanze. Und ich glaube auch, das Spiel hat die Romanze auch so ein bisschen auch gebraucht, ne? So, das hat ein bisschen das Ganze nach vorne gebracht. Das hat auch ein bisschen, zumindest gerade am Anfang, das Ganze noch ein bisschen aufgelockert, bis zu dem Punkt, wo man Abby quasi angefangen hat zu spielen, fand ich. War es dann noch nicht ganz so, schon sehr dramatisch, aber eben war es noch so ein bisschen mit ein paar hellen Momenten, gerade die auch immer zwischen den beiden stattfanden.
Mhm.
Ich glaube, da haben sie vielleicht auch das gerade so ein bisschen da reingesetzt, um eben noch so ein bisschen diese auflockernde Stimmung zu haben. Was du dann, glaube ich, quasi bei Abby durch die beiden Geschwister, die sie mit sich genommen hat, eigentlich kriegen solltest, aber da kam es dann halt nicht mehr ganz so rüber, ne? Also da war die Auflockerung dadurch einfach weniger vorhanden als durch die Romanze, die man da mit reingebracht hat. Und deswegen, glaube ich, ganz wichtiger Part auch in dem Spiel.
Ich hatte gerade eben noch eins, jetzt habe ich wieder vergessen. Verdammt.
Ja, wir können sonst gerne auch zu den optionalen Romanzen mal kommen. Du hattest ja quasi jetzt schon Witcher angesprochen und da kann man vielleicht so ein bisschen dran bauen im Endeffekt. Es gibt ja auch die Spiele, die einem quasi ermöglichen, entweder eine Romanze überhaupt zu führen oder sich eben zumindest zu entscheiden, wen man gerne als romantischen Partner haben möchte. Ob nun mit Sexszene oder ohne, sei mal dahingestellt. Da soll es jetzt gar nicht so der Fokus drauf liegen. Und ja, da hattest du ja, wie gesagt, Witcher schon genannt. Quasi, wo du ja die Auswahl in Anführungsstrichen hast von zwei Partnern. Ich möchte da gleich bei CD Projekt Red nochmal bleiben, die das natürlich auch bei Cyberpunk gemacht haben in dem Fall. Und da eben die ja auch romantische Momente eingebaut haben und eben auch die Möglichkeit, eine Beziehung zu führen. Und die auch eben auch abzubrechen, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, eben auch die Romanze zu sagen, hier hört die Romanze auf oder in meiner Story geht es halt nicht bis zum Ende, dass diese Romanze eben anhält, sondern dass man sagt, hey, ne, hier ist so ein Cut einfach, ab da ist mein Protagonist wieder alleine unterwegs oder eben ohne Partner. Und ja, ich fand da zum Beispiel, es ist ein bisschen schade, man hatte für jede Gesinnung und für jedes Geschlecht quasi nur eine Romanzoption. Und ja, ich weiß es nicht. Also, mir persönlich hat, glaube ich, Judy am besten gefallen. Das ist aber auch die ich ausgewählt habe. Weil man sie schon so in der Story mehr mitgenommen hat als andere Charaktere. Es gibt einige Charaktere, die du einfach im späteren Verlauf kennengelernt hast und dann eben quasi sehr mitten im Spiel erst diese Romanze anfing. Bei Judy war es ein bisschen anders. Wenn du da die Hauptquest verfolgt hast, dann kam das so nach, sagen wir mal, 25% des Spiels kam quasi Judy dazu und man hat auch so erst ein bisschen was über sie erfahren, bevor man gleich irgendwie mit der Tür ins Haus gefallen ist und so. Und da hat man ihr auch einen schönen Moment gegeben, wo man quasi tauchen geht gemeinsam und so. Also echt schon schöne Sachen. Und ja, das muss ich sagen, da hat CD Projekt Red, glaube ich, im Vergleich zu Witcher, wo du gerade die Kritik so ein bisschen angebracht hast, ein bisschen was draus gelernt und eben dem Spieler die Möglichkeit gegeben, wie du schon sagst, also zu wählen, ob man auch eine Romanze haben möchte oder nicht. Und dem Spieler aber gleichzeitig auch die Zeit gegeben. Also man konnte auch erstmal die Judy das halbe Spiel links liegen lassen und später erstmal sie anrufen und dann mal eine Quest von ihr machen. Ich glaube, das haben die da besser gelöst.
Ja, ja, das Problem bei Witcher 3, um da nochmal kurz drauf einzugehen, war halt auch, je nachdem, in welcher Region du zuerst warst, hast du halt die Nebenquest von der einen oder der anderen zuerst gemacht.
Ja.
Wenn du in, war es Novigrad, unterwegs warst, dann hattest du ja die ganze Sache auch mit Triss und so weiter. Und ich glaube, das war auch zeitlich abhängig, dass du das machst. Oder du bist halt zuerst nach Skellige, was unwahrscheinlich ist. Also vom Storyverlauf und sowas ist halt direkt nach Skellige zu gehen eigentlich eher unwahrscheinlich, wo dann halt die ganze Geschichte mit Yennefer passiert. Und du musst dann eigentlich schon, wenn du zum Beispiel erst die Nebenquest mit Triss machst, dann musst du dich da schon entscheiden, ob du halt sie daten möchtest oder nicht. Und du hattest halt noch da noch keine Chance, Yennefer zu treffen. und mit ihr halt Zeit zu verbringen. Und genauso andersrum, wenn du zuerst nach Skellige gehst und dann noch die ganze Questreihe mit Yennefer machst, dann musst du dich da schon entscheiden, ohne jemals mit Triss gesprochen zu haben. Außer man springt dazwischen, aber sind wir ehrlich, weil es, keine Ahnung, gibt vielleicht Leute, die es machen, ich mach das halt nicht. Sondern ich spiele dann in der Regel erst ein Gebiet zu Ende, soweit ich kann, und gehe dann ins nächste weiter.
Ja.
Und das war in meinem ersten Durchlauf zum Beispiel so ein Ding, ne? So, ich habe halt direkt die ganze Geschichte mit Triss gemacht und so, ne? Halt auf der Hauptkarte, ohne dass ich nach Skellige gegangen bin. Hatte dann auch die Nebenquests und so weiter. Und du musst dich dann am Ende ihrer Nebenquestline, musst du dich entscheiden, ja oder nein. Und ich so, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Hab dann beim ersten Durchlauf einfach gesagt, ja, passt schon. Aber ja, das war auch so ein bisschen schwierig. Also vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, die Nebenquests dann erst anders zu machen oder halt sich später erst zu entscheiden. Aber ich fand das vom Aufbau her ein bisschen unglücklich gelöst.
Ja.
Also dann haben sie da in Cyberpunk auf jeden Fall draus gelernt.
Ja, weil ich finde auch irgendwie, also klar, wenn du natürlich jetzt eine Questreihe von einer Person immer konstant durchmachst, dann hast du das Gleiche, ne? Aber die haben ja auch zeitversetzt angerufen. Also wenn du quasi mit jemandem eine Quest gemacht hast, dann hat er jetzt nicht sofort die nächste Quest dir gegeben, sondern hat gesagt, ich melde mich da bei dir und hat quasi dich irgendwann angerufen und dementsprechend hast du ja dann andere Quests wieder gemacht. Also du wurdest dadurch motiviert, das eben so ein bisschen im Wechsel zu machen. Und wie gesagt, du triffst auch einige romantische Optionen auch ein bisschen später erst im Spiel, aber jetzt nicht so extrem spät. Und ja, also ich glaube, sie haben es schon besser gemacht, sie haben es auch ein bisschen natürlicher gemacht, sie haben auch nicht quasi, ja, bist jetzt mit mir zusammen oder nicht, sofort gemacht, ne? Das hat sich halt so ein bisschen mehr so entwickelt wirklich. Und da auch wirklich mit so romantischen Szenen auch drinne und so Momenten, wo man merkt, hey, da knistert zwischen denen, also das haben sie schon sehr schön gemacht teilweise. Und ja, von daher, also glaube ich, haben sie schon dazu gelernt, ne?
Hm.
Im Gegensatz dazu gab es auch zwei feste Romanzen bei Cyberpunk. Was heißt fest? Also die eine Romanze konntest du dir auswählen, ob du zumindest die Frau nochmal küsst oder nicht. Aber die andere war fest in der Geschichte integriert. Und zwar ist das die zwischen Johnny und Alt. Alt ist quasi eine Netrunnerin, die man nochmal getroffen hat. Und ja, sie war aber schon in dieses große World Wide Web reingeladen. Also es war nicht mehr sie wirklich als körperlich Alt. Und dann hat man halt die Geschichte von ihr und Johnny nochmal so ein bisschen miterlebt, mit so ein bisschen Flashbacks, wo man dann auch echt gesagt hat, pff, also es war auch sehr toxisch und teilweise auch mit unangenehmen Szenen, also da war nicht viel mit Romantik.
Hm.
Was aber eben auch nochmal reingesetzt wurde. Und ja, also da haben sie, muss man sagen, also für so einen Cyberpunk, was erstmal so hart wirkt, haben sie doch recht viel Romantik drin gehabt. So insgesamt, wenn man jetzt alles ausgekostet hat, also war doch ein großer Augenmerk. Es geht ja doch dann irgendwie darum, ja, so seinen Weg in dieser Stadt zu finden. Und das muss man eben vielleicht mit Freunden, aber vielleicht eben auch mit einem Partner machen. Und soweit ich weiß, haben sie auch sehr schön es noch mit der Kommunikation verstärkt jetzt. Also nach ein paar Updates und so weiter gab es wohl dann auch die Möglichkeit, dass man öfters nochmal mit denen telefoniert oder einen Abend mit denen verbringt oder was auch immer. Also da wirklich versucht schon so ein bisschen so eine Beziehung so richtig darzustellen. Nicht nur auf romantischer Ebene, sondern eben auch auf so recht realistische Ebene, ne?
Mhm.
Das mag ich an Spielen eigentlich immer ganz gerne. Die Romantik ist ja eine Sache, aber ich finde es schön, wenn es recht realistisch dargestellt ist und nicht so, also da zum Beispiel bei Witcher, naja gut, was sagt man bei Witcher und Realistik? Also da waren ja manche Szenen eh komplett aus dem Himmel gegriffen. aber im Endeffekt zumindest die Entwicklung einer Beziehung realistisch darstellen. So, sagen wir es mal so, ja. Und das fand ich bei Cyberpunk definitiv besser gelöst.
Mhm.
Wenn wir jetzt noch optionale Romanzen sehen, dann wäre da ja auch noch Persona 5. Und ich weiß, das hast du auch gespielt.
Ja, ich habe auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, so, du musst Persona 5 ansprechen.
Ja.
Persona 5 war halt so ein bisschen, was das anging, schwierig. Also es gab da schon sehr, ich meine, das sind im Großen und Ganzen sind das ja alles Oberschüler, ne? Die sind irgendwie so, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt. Ich glaube, die sind alle so im Schnitt 17.
Ja.
Und es gab ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, so, ich weiß nicht, finde ich schwierig, weil du konntest ja auch außerhalb deiner Schulfreunde halt Leute wählen. Und ja, das waren alles eher junge Erwachsene, aber die waren trotzdem gut und gerne 10 Jahre älter als du. Ne? Zum einen auch deine Lehrerin, wo ich nur gedacht habe, weiß ich nicht, schwierig. Vor allem gerade auch das mit der Lehrerin, ne? Weil die ist ja Person dafür ist alt genug. Trotzdem, Spoilerwarnung, wer es nicht hören möchte. Die kannst du anrufen als und als Maid zu dir nach Hause holen. Du weißt das halt am Anfang nicht. Und dann kommt sie dir nach Hause und dann so, awkward. Und ich weiß noch, wenn du das Gespräch haben kannst, dann kannst du auch dieses ganze Machtgefüge so ein bisschen ausspielen. Ne? Dieses mit Meister und Diener, bla bla. Das ist alles so weird gewesen. Ich habe mir gedacht, ah, oh, nee, mach mal nicht.
Wie schön.
Also konnte man auch, glaube ich, wirklich auswählen, ne? Okay, wie sprechen wir uns an, wenn wir uns in diesem Szenario treffen und so. Und das war, weiß ich nicht. Ne? Und dann, das war, also wie gesagt, zum einen die Lehrerin, dann die Reporterin, die Ärztin und die Wahrsagerin.
Ja, weil die Wahrsagerin, fand ich, wirkte echt sehr jung.
Ja, also die denke ich halt auch, dass die vielleicht irgendwie um die 20 oder Anfang 20 oder so ist, ne? Ist trotzdem ein bisschen weird. Aber die Ärztin, die muss ja auch gut und gerne irgendwas Ende 20 mindestens sein.
Ja.
Ja, weil als die hat eine eigene Praxis und du machst halt nicht mit 23 eine eigene Praxis auf, sondern musst ja erstmal studieren, den ganzen Quatsch. Und die hat ja vorher schon in einem Krankenhaus gearbeitet. Also die ist eigentlich so, außer die hat ihr Studium in 2 Jahren abgeschlossen, was ich nicht glaube. Da muss sie halt irgendwann um die 30 sein, eher.
Ja, richtig.
Und das war halt auch so, oh, nee, weiß, nee,
Ja, das finde ich ganz interessant, weil das mal so untypische Romanzen waren, ne? Also klar, man hatte natürlich so seine Mitschülerin dabei. Aber man hatte eben auch so, ja, diese Möglichkeit eben zu sagen, ach, komm ich mal mit jemandem zusammen, der 10 Jahre älter ist. Das hat man nicht so oft. Vor allen Dingen nicht, wenn der Charakter männlich ist. Also um Gottes Willen, also ich habe mich auch nicht für die entschieden. Ich habe auch eher lieber ihn mit einer Mitschülerin zusammenkommen lassen. Aber im Endeffekt fand ich das trotzdem ganz, ganz cool, dass man zumindest so die Möglichkeit bringt. Also das mit der Lehrerin fand ich ein bisschen geschmacklos. Mit ihrem, wie du schon sagst, Diener-Herrin-Getour, ne? Dienerin-Herr-Getour. War nicht meins. Fand ich auch tick too much auch, aber jetzt bei so einer vernünftigen Beziehung hätte ich jetzt kein Problem gehabt, wäre die Frau irgendwie 5 Jahre älter gewesen, auch wenn er noch 17 war. Wobei, wenn er 18 ist, ist es wieder okay, ne?
Theoretisch. Rechtlich ja. Ja. Du weißt, habe ich trotzdem gemischte Gefühle.
Ja, klar.
Also nur weil du 18 bist, bist du ja nicht auf einmal erwachsen.
Nee, da gebe ich dir recht, das stimmt schon. Ja, es kommt dann auch auf den Unterschied, also auf die Differenz an, ne? Also, ja, ich glaube, da ist die Differenz zu der Ärztin und zu der Lehrerin noch die größte. Würde ich schätzen, ja. Ne? Wenn die jetzt Ende 20
würde
sind.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja gut, dann sind da schon 10 Jahre zwischen. Das ist schon in dem Alter schon noch viel, ja.
Ja, du hast ja auch, wenn du gerade frisch aus der Schule kommst, bist du ja ganz anders noch entwickelt, als wenn du halt schon einen Job und ein Leben und sowas hast.
Ja.
Also du bist ja, wenn du aus der Schule kommst, nicht fertig. Das dauert ja noch ein paar Jahre.
Ja, ich weiß gar nicht, wie weit die da gegangen sind mit den beiden Charakteren jetzt quasi. Weißt du das zufällig? Wurde da nur was angedeutet und mehr nicht? Oder,
weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Habe ich nicht nachgeguckt.
Weil da muss ich sagen, es gibt ja auch Animes in der Richtung, die trotzdem einigermaßen okay sind, weil man dann so sagt, hey, komm, entwickel dich. Also, ne, warten wir mal beide 5 Jahre und dann treffen wir uns wieder oder so. Ich weiß nicht, ob Persona 5 das vielleicht auch so dargestellt hat, wo man dann sagt, hey, dann ist es irgendwie im grünen Bereich dargestellt worden.
Wie gesagt, kann ich nicht sagen.
Ja. Bei der Lehrerin haben sie eh schon die Grenze überschritten.
Ja, komplett.
Ja.
Also auch unabhängig jetzt davon, bei Persona 5 hatte ich so ein bisschen das Problem, weil du kannst ja mit deinen Leuten immer nur zu bestimmten Zeitpunkten wirklich sprechen und deine Beziehung weiterentwickeln. Ja. Und dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo dir die Frage gestellt wird, so, hey, wollen wir eine Beziehung eingehen oder nicht? Und dann, also bei mir zumindest war es so, ich war halt mit der einen, für die ich mich letztendlich auch entschieden habe, weil die mir eher am sympathischsten noch war, dann war ich viel, viel früher an dem Punkt, wo ich mit ihr halt diesen Moment hatte,
ja,
als mit diversen anderen, ne? Und dann dachte ich mir so, ich kann doch manchmal gar nicht zu diesem Zeitpunkt entscheiden, ob mir nicht jemand anderes im Verlauf der Beziehung vielleicht doch besser gefällt, auch wenn es halt blöd klingt, ne? Aber man weiß ja nicht, wie sich die ganze Sache noch entwickelt. Ja gut,
ich finde das, also den Punkt fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt, das weißt du im echten Leben auch nicht. Was ich aber blöd fand, dass du dich quasi nicht mehr trennen kannst, weil es gab ja die Möglichkeit dann, wie du sagst, du hast vielleicht jetzt einen Charakter, den du kennenlernst, triffst dich öfters mit dem, dann kommst du zu dem Punkt, wollen wir zusammen sein. Dann sagst du ja, weil du ihn vielleicht gut findest. Dann kommt aber vielleicht ein anderer Charakter zu einem späteren Zeitpunkt und denkst, hey, den würde ich lieber romanzen. Okay, konntest ja in dem Fall auch ja bei der sagen, aber dann hattest du ja, glaube ich, an Weihnachten das Problem, dass beide vor der Tür standen und dann gab's Ärger. Was ja auch verständlich ist. Aber da haben sie dir einfach nicht die Möglichkeit gegeben, dich von einem zu trennen. Das fand ich dämlich.
Ja.
Also in den meisten Spielen, die optionale Romanzen ermöglichen, gibt es halt die Möglichkeit, sich zu trennen. Ist ja zum Beispiel auch bei einem Dragon Age, bei einem Baldur's Gate oder so eben der Fall.
Ja, bei einem Baldur's Gate ist es aber auch wichtig, weil die sich von Anfang an nicht ranschmeißen.
Stimmt, da musst du generell schnell Grenzen setzen.
Ja.
Aber ich meine, das hat halt Persona nicht gemacht. Das ist sowas, ja, das hat vielleicht nicht viel mit Romantik zu tun, aber das ist was, was irgendwie, finde ich, doch in so einem Spiel dann auch dazugehört, um eben noch deine Entscheidung rückgängig machen zu können.
Ja. Ich meine, als Vergleich bei BioWare-Spielen, und ja, wir reden wieder drüber, lebt damit, da habe ich immer das Gefühl, dass du im Spiel halt einen bestimmten Zeitpunkt hast, wo du dich dann zwischen allen entscheiden musst.
Ach.
Also du hast halt nicht so eine gestaffelte Geschichte, wo du halt erst einen besser kennenlernst und dann den anderen und so, sondern du hast mit allen im Grunde einen ähnlichen Verlauf.
Mhm.
Und dann gibt's halt einen Zeitpunkt, wo es heißt so, okay, jetzt musst du dich für irgendeinen davon entscheiden, außer du möchtest gar keinen von denen.
Ja.
Und das gefällt mir persönlich besser. Ich meine, ja, natürlich ist das im echten Leben nicht so, aber ich spiele auch Videospiele. Sonst würde ich ins echte Leben gehen und das machen.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt die Möglichkeit immer ein bisschen besser, wenn du dann quasi alle gleich lange kennenlernen konntest und dann halt eine gute Grundlage hast, auf der du dich entscheiden kannst. Das war bei Persona eben nicht so, ne? Also ich habe mit manchen irgendwie erst eine sehr anfängliche, freundschaftliche Beziehung gehabt. Da war ich mit der anderen schon lange bei der Entscheidung, ja, wollen wir daten. Und das war halt so ein bisschen schwierig. Ne? Also ich würde mir dann halt wünschen, dass man die Beziehung zu denen verbessern kann. Dann hast du vielleicht einen ausgemaxt oder so.
Ja.
Und dann hast du aber erst später irgendwann zum Beispiel halt zu Weihnachten. Ne? Weil Weihnachten ist halt immer in Japan so der Paartag. Das ist halt das, was für uns Valentinstag ist im Grunde. Dass du dann halt quasi zu Weihnachten dann sagst, okay, jetzt entscheide ich mich, mit wem ich mich treffen möchte.
Ja,
das ist dann so die Entscheidung,
cool,
mit wem du eine Beziehung eingehst.
Das ist recht, ja. Dann hätte man auch vielleicht das Weihnachten gleich einen Tick romantischer darstellen können, weil in der Bude hocken fand ich jetzt auch nicht so. Also insgesamt muss ich sagen, ich fand Persona nicht so romantisch. Also, dass man die Option hatte, ja, aber richtige Romantik, wie sie jetzt bei einem Witcher
halt
vielleicht
auch nicht viel gezeigt.
Ist. Ja. Haben sie nicht kommen lassen, ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob man jemals eine richtige Kussszene hatte.
Nein.
Ich glaube nicht, ne? Man hat halt
nein,
nichts gesehen.
Nein, es wird nur dann dunkel und dann hört man so ein bisschen hihihi, hahaha, so nach dem Motto, vielleicht gibt's ja einen Kuss oder so, aber mehr nicht, nein.
Ja. Das verstehe ich halt auch nicht, ne? Also wenn ihr mir schon die Möglichkeit gibt, meine Lehrerin zu daten, dann könnte er wohl auch einen Kuss zeigen, ganz ehrlich.
Vor allen Dingen, wenn die in so einem Dienerinnenkostüm rumläuft. Ja, das zu Persona. Ich glaube, auch bei Persona gab es die Optionen auch in den anderen Teilen davor, zumindest im vierten und dritten. Habe ich beide aber nicht gespielt, von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich schätze mal, dass da jetzt auch nicht viel mehr Romantik aufgekommen ist als in den anderen. Von daher widmen wir uns doch der wahren Romantik der BioWare-Games. Dafür sind sie nämlich ja aber auch bekannt. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ich weiß nicht, ja, von Mass Effect 1 an, Dragon Age 1 genauso, gab es eben die Option der Romantik. Auch da muss man ganz klar sagen, ich persönlich fand jetzt bei Mass Effect 1 und auch bei Dragon Age 1 die Romantik noch nicht so ausgeprägt, die Szenen. Ich glaube aber auch, das lag einfach daran, dass es noch nicht so extrem viele Cutscenes und so gab.
Ja, wobei da in den Dialogen halt viel passiert ist. Also in Mass Effect jetzt nicht so, aber in Dragon Age Origins.
Ja, das schon, ja.
Ich meine, ich bin ja so jemand, ich kann mich dann nicht für jemand anders entscheiden, sondern ich bleib dann immer beim Gleichen.
Ja.
Und ich habe halt in Origins Alistair geromanced. Und wirklich, der tut immer so, als könnte er nicht flirten, ne? Und dann haut der Sachen raus und ich mir denke so, Junge. Das war schon arg cheesy, möchte ich sagen.
Ja, es ist da. Da ja auch, bevor du weiterredest, wollte ich auf jeden Fall einmal fragen, was ist denn deine Favorite Bioware-Romanze?
Aus allen BioWare-Spielen?
Ja. Du darfst auch gerne zwischen Mass Effect und Dragon Age unterscheiden, weil das muss man auch ja ganz klar sagen. Durch diese Space-Sache ist Mass Effect halt irgendwie schon ein Tick anders als Dragon Age, auch so was die Charaktere und die Situation einfach betrifft, ne?
Ja.
Ich meine, so ein mittelalterliches Setting mit Magie, das hat halt eben schon mal so an sich auch eine leichte Romanze einfach drin. Während ich in so einem cleanen Space-Franchise eben da so immer so zwischen diesen weißen, grauen Wänden stehe oft, das ist dann schon so ein Tick, naja, etwas kühler von der Stimmung. Von daher gerne kannst du unterscheiden, ja.
Also Mass Effect fällt mir ein, einfach weil da gibt es nicht so viel zum Auswählen. Ja, in Mass
Ja.
Effect ist es halt Garrus, Punkt. Ist halt mein
Ja.
Space Boyfriend, wo wird es immer bleiben? Von Dragon
Das
Age.
stimmt.
In Dragon Age ist halt schwierig, weil ich jeden von denen auf ihre eigene Art und Weise halt sehr gern mag. Ich möchte die Frage
Ja,
nicht
aber vielleicht macht
beantworten.
es ja eine besonders romantische Szene oder so. Aber du bist gut. Ja, gut, bei Mass Effect muss man ja sagen, da sind die Romanzen ja so ein Tick auch oft unterschiedlich aufgebaut, ne?
Ja.
Also man hat ja wirklich mit Garrus diese Bro-Romance, die ich aber in dem Moment halt auch gewählt habe, weil Garrus einfach als Charakter auch sehr cool ist, er auch eine ziemlich starke Entwicklung macht von so einem sehr cleanen Turianer zu eben später, dass er eben auch so alleine Entscheidungen trifft. Ich fand es sehr cool, dass wenn du ihn in eine gewisse Art und Weise auch beeinflusst hast, er ja auch zum Beispiel Leute von selbst abschießt, obwohl du gar nicht das Go dafür gegeben hast und so, weil er einfach selbstständig für das Beste für den Trupp einfach entscheidet. Und all solche Punkte eben, dass ich ihn da auch einfach am besten fand und auch zu Shepard am passendsten, auch von dem Charakter her, den Shepard eben da hat, zumindest so wie ich sie gespielt habe, sehr gemixt, positiv und negativ. Also ich habe durchaus auch mal jemanden aus dem Fenster geschmissen, wenn er mich
Ja,
genervt hat,
komplett.
habe aber
Das war die beste
sonst
Entscheidung im
eben
zweiten
mehr
Teil.
die. Und habe aber sonst eben mehr die positiv, also die netten Entscheidungen, sag ich mal, getroffen. Aber eben hin und wieder auch mal ein bisschen mehr Härte gezeigt. So, im Endeffekt aber waren ja auch so Romanzen wie zum Beispiel mit Sen, der sehr tiefgründig, ne? Mit jemandem, der eben auch irgendwie mitten im Teil einer Krankheit erleidet. Man weiß es von Anfang an, aber eben dann auch im dritten Teil daran eben stirbt. Und alles solches, wo du wirklich sehr, sehr schöne Momente hast, sehr, sehr romantische, aber eben traurig-romantische Momente, die einfach, ja, schon so filmreif einfach waren und die einen sehr mitgezogen haben, wenn man sie sich auch angeguckt hat, obwohl man es vielleicht selber nicht gespielt hat, diese Romanze. Tali als weiblicher Charakter war für mich so auch so ein bisschen immer die für den männlichen Shepard, sage ich mal, optimale Romanze. Ja. Auch da, ne, so das mit ihrem Planeten und so, und wenn sie dann auf ihren Planeten geht. Also die haben da schon ganz, ganz spezielle romantische Momente eben gebracht, ne, mit jedem
Ja.
Charakter. Und da fand ich Garrus gar nicht so, also von der Romantik gar nicht so das Stärkste, ne? Also da würde ich echt
Da kann ich
sagen,
nicht viel
war
zu
so
sagen.
Tali und Fenn. Hast du dir die anderen nicht angeguckt?
Nein, die sind mir auch egal.
Ach so. Ach so, ja, ich habe sie mir mal angeguckt und ja, also da waren wirklich, wirklich schöne Romanzen auch dabei. Und wie gesagt, Gao ist für mich meine Lieblingsromanze, aber nicht im Sinne von Romantik, sondern einfach, weil die beiden Charaktere einfach so in meinem Spieldurchlang wirklich miteinander so zusammengewachsen sind.
Ja.
Und
ich bewerte es auch.
Ich von der Romantik her würde ich echt Tali wählen.
Ich bewerte es auch echt oder, weil das Ding ist, ich bin jetzt auch im echten Leben jetzt nicht so voll der Romantiker oder die Romantikerin. Ja. Dementsprechend ist mir halt auch dieses ganze Heidi-Tai und ich baue hier was auf und ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie immer ein bisschen anders.
Ich bin's auch nicht. Man muss aber sagen, also es gibt ja gewisse Momente, die doch schon so einen Tick Romantik haben, aber es gibt ja auch viele jetzt, wie beispielsweise, wo wir über Final Fantasy gesprochen haben, die waren mir auch zu viel. Also es darf nur bei mir immer so eine gewisse Brise sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Sonst versalzt du die Suppe. Und bei BioWare ist es meistens, also zumindest bei denen, die mir jetzt einfallen, ist es meistens die genügende Brise. Ne? BioWare versucht ja auch immer verschiedene Schwerpunkte da zu setzen in den Romanzen. Mhm. Also es gibt ja auch bei Dragon Age zum Beispiel die humorvolle mit Iron Bull. Mhm. Da ist es schon eher ein bisschen so haha, hihi überall, ne? Ist jetzt auch nicht so meins. Ich bin auch nicht so der Komiker, Romanzen-Komiker-Fan. Ja. Ne? Also wenn da irgendwelche Filme sind mit lustiger Romanze, das ist gar nicht meins. Von daher fand ich die jetzt auch nicht so toll, die von Iron Bull. Auch wenn ich den Charakter sonst gern mag. Ja. Cullen ist eine ganz interessante Romanze, ja.
Ich kann die anderen Sachen halt nicht bewerten, weil ich gucke mir auch andere Sachen nicht an. Weil wenn ich mich im Spiel nicht dafür entscheide, dann interessiert mich das auch nicht, wie die aussehen.
Das ist spannend, aber da sieht man ja mal, wie. Das ist interessant, ja. Das habe ich nicht. Also ich möchte dann schon so ein bisschen wissen, wie die anderen laufen. Oder mein Lebensgefährte hat das Spiel nochmal gespielt und hat dann mit Dorian die Romanze gehabt als Beispiel. Fand ich auch eine sehr schöne Romanze. So mit dem Twist auch mit dem Vater, wo man noch ein bisschen mehr so über ihn erfährt, wie es ihm damit geht und so. War auch sehr, sehr schön und auch hier und da sehr romantisch angehaucht. Ja. Ich glaube, mitunter die romantischste von den ganzen. Cullen natürlich auch. Mit seinem Problem mit dem Lyrium, was er dann so ein bisschen mit reingespielt hat, war auch sehr, sehr interessant und schön gemacht. Auch nicht too much, fand ich.
Mhm. Ja, so. Ging und auch. In Inquisition angeblich soll auch die Beziehung mit Sarah halt total niedlich werden und alles. Kann ich halt auch nichts zu sagen, weil ich das nie ausprobiert habe.
Er ist auch ein bisschen humorvoller, aber nicht so schlimm wie bei Iron Bull. Ja, aber die ist schon, habe ich mir auch angeguckt, fand ich auch okay. Mit Cassandra fand ich, Cassandra ist so trocken, ne? Da kommt nicht so richtig romantische Stimmung auf, obwohl sie sogar unter dem Nachthimmel zusammen liegen. Und das Beste ist noch, du kannst ihr dann, nachdem du mit ihr geschlafen hast, sagen, dass es doch nichts ist und ihr enttäuschender Blick, der ist ein paar hundert Euro wert.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Eier hätte, mit Cassandra ins Bett zu hüpfen und ihr danach zu sagen, dass das nichts wird. Ich glaube, ich hatte Angst, dass sie mich köpft oder so.
Ja. Ja, schon echt. Also, wie gesagt, also da muss man ja auch sagen, BioWare-Spiele werden, obwohl das optional ist, sehr von den Romanzen getragen. Finde ich persönlich. Von der Freundschaft auch zwischen den Charakteren. Aber auch sehr von der Romanze. Für mich immer persönlich. Und ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel jetzt die Solus-Romanze ist ja auch ein spezieller Fall einfach jetzt, weil er jetzt der nächste Antagonist wird. Und wo sie auch, also mit dieser Magie und so ganz schön viel Romantik auch mit reingebracht haben, fand ich auch sehr, sehr schön. Auch sogar ohne da jetzt mal irgendwie eine Sexszene reinzupacken. Also auch da haben sie versucht, so eine Mischung zu finden zwischen hier mal eine Sexszene, da eben keine. Und da hat, glaube ich, BioWare versucht, so von der Romantik jeden mitzunehmen. Mhm. Das finde ich mal eine interessante Sache. Ich meine, das muss nicht jedes Spiel bieten, um Gottes Willen. Ist aber auch mal eine interessante Sache und eigentlich auch eine schöne Sache, wenn man gerade so im Rollenplay-Game wirklich diese Charakterentwicklung und diese Geschichte und dann vielleicht auch eine Romanze gerne dabei haben möchte, dann ist es schon echt eine sehr schöne Umsetzung, wie sie es gemacht haben. Da hoffe ich, da bleiben sie sich auch treu. Da hingegen zu Baldur's Gate, da kommt bei mir keine Romantik auf.
Ja, zumindest am Anfang nicht.
Wie du schon sagst.
Das kommt echt erst, wenn man weiter mit denen interagiert.
Wen hast du da gewählt?
Ich habe in dem Run, den ich zu Ende gespielt habe, habe ich halt Karlag gehabt. Und also Karlag ist schon am Anfang, dadurch, dass sie einfach ein kompletter Golden Retriever ist, das ist schon sehr niedlich, ne? Weil das fängt ja an mit ihr von wegen, okay, man kann sie ja nicht berühren, weil sie halt brennt.
Ja.
Und dann ist es am Anfang nur so, okay, dann lass uns wenigstens so dicht beieinander liegen, wie es geht. Und dann, sobald man sie halt so weit abgekühlt hat, dass man sie wieder anfassen kann, ist ganz viel mit auch erst umarmen und halt nur küssen und so. Und das ganze Weitere, das kommt erst viel, viel später im Spiel, wo du dann aber auch so ein schönes Candlelight-Dinner hast und sowas. Es ist wirklich, es ist Zucker. Es ist schon sehr niedlich.
Ah, da haben sie echt, dann haben sie wohl auch verschiedene
gemacht. Ja, komplett. Gemacht, ne?
Ja, ja, das merkt man dann doch, wenn ich das von Karl Ack jetzt höre. Da habe ich mir noch nicht alle angeguckt. Ich habe mich halt für eine Romanze auch entschieden, die okay ist, also in manchen Sachen auch echt interessant war und so. Aber wo man dann so sagt, ja, also ja, wie du schon sagst, ne, gerade weil sie am Anfang manche sehr schnell mit dir auch ins Zelt huschen, sage ich mal, ist es dann manchmal gar nicht so extrem romantisch. Mhm. Ich habe mich dann auch für Astarion als sehr schwierigen Charakter auch entschieden. Also im Sinne von einfach ein schwieriger Charakter, im Sinne von, dass er charakterlich schwierig ist. Nicht, dass er irgendwie schwierig ist zu romanzen. Da hat man so oder so seine Punkte, wo man so denkt, ah, Mensch, ne? Also jetzt mal wieder eine Backpfeife. Das wäre echt passend. Aber gut, ich fand eh, dass, also jetzt außer Makalach, viele von denen eh so recht schwierig waren, ne? Also, keine Ahnung. Ein Zauberer, der vor kurzem noch mit seiner Göttin zusammen war, den wollte ich jetzt auch nicht haben als Beispiel, ne?
Ja, und das ist halt eine Sache, ich habe mir die Szene jetzt nicht angeguckt, so, ne, aber ich habe viel darüber gelesen. Und bei vielen, also gerade bei so Astarion und bei Gale, die sich halt am Anfang so voll an dich ranschmeißen gefühlt. Wobei bei Astarion ist es halt so ein Manipulationsding, ne, der kennt das nicht anders.
Ja.
Und bei Gale ist es einfach so, der kennt das auch nicht anders. Der wurde halt von seiner Göttin gegroomt, seit er irgendwie, keine Ahnung, ein Teenager war.
Ja.
Das war auch so ein bisschen wild. Und auch Gale kennt das nicht anders. Ne? Er kennt halt auch nur Liebe als Interaktion und als Belohnung.
Ja.
Und sowas. Und das sind aber alles Sachen, die kriegt man erst mit, wenn man die Sache weiter verfolgt. Das ist am Anfang, wirkt es echt so ein bisschen, okay, die wollen halt wie. Die wollen halt ganz dringend so ihr Ziel erreichen, und erst wenn du mehr mit beiden interagierst, kriegst du ein bisschen raus, okay, eigentlich sind die ganz schön kaputt und traumatisiert. Das ist nicht deren Art und Weise, wie sie eigentlich Beziehungen führen sollten und möchten.
Ja, und da hat man dann schon am Ende so zumindest so ein bisschen diese romantischen Szenen. Also ich bin noch nicht ganz am Ende, immer noch nicht. Aber im Endeffekt, dass man so merkt, ey, jetzt merkt, zumindest bei Astarion dann so, ne, merkt er, wie es sein kann, wenn wirklich jemand auch zu einem steht und so. Und da gab es dann so eher, nicht in den Cutscenes, aber in den Gesprächen wirklich die Momente, wo man so dachte, ah, jetzt wird mein Herz erwärmt, wie schön. Und ja, das sind dann schon ganz niedliche Sachen.
Und man merkt halt auch im Verlauf des Spiels immer, wenn man die Leute anspricht, das ist ja immer je nachdem, was für ein, also wie gern die dich mögen. Und mit welche Beziehung du zu denen hast, sprechen die dich ja auch anders an oder begrüßen dich anders, wenn du sie ansprichst. Und du siehst es bei allen eigentlich immer, wie sich die Einstellung halt verändert dir gegenüber. Und ich finde halt auch, dass ich kann halt gerade mehr zu Astarion sagen, weil das in meinem zweiten Run meine Romance ist.
Ja.
Man merkt halt schon, dass es am Anfang echt so mehr dieses sexy Manipulative ist, und das wird dann halt irgendwann immer weicher und ehrlicher.
Ja.
Das finde ich halt schon sehr schön, dass man auch diese Entwicklung halt sieht.
Ja, das haben sie gut hinbekommen. Also generell die Charakterentwicklungen haben sie meist auch recht gut bei den Charakteren hinbekommen. Meine Lieblingsszene, nur am Rande. Astarion sagt irgendwann, guck dir an, mit wem wir hier alles rumlaufen, mit so einem verrückten Trupp. Da musste ich ein bisschen an Dragon Age 1 denken und musste so lachen, weil es halt auch so, ja, so eine kunterbunte, lustige Truppe ist, wo du eigentlich denkst, kannst du dich nirgendwo mit zeigen, ja? Wirst du doch nur überfallen oder irgendwie nirgendwo reingelassen, ne?
Das ist aber die komplette D&D-Experience. Also das muss ich weil. Also als Referenz, ich habe zwei Runden aktuell am Laufen, und in der einen in unserer vor Ort, in unserer Tischgruppe, wir sind ein Minotauren-Paladin mit PTSD, so mit richtig hartem PTSD, wir sind eine Satyr-Badin, die in richtiger Badenmanier halt alles anspringt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wir haben einen Tiefling-Warlock, der ständig irgendwie Dunkelheit und Tentakel beschwört. Und wir haben einen Tiefling-Rogue, der irgendwie ständig in jede mögliche Scheiße tritt. Quite literally. Und er mit Dunkelheit um sich wirft. weil aus Versehen einen Doppelgänger angetatscht und jetzt mit Dunkelheit irgendwie nicht besessen, aber ja, und das war auch original, wir hatten in der letzten Runde, die wir gespielt haben, haben wir auch gedacht so, das kann nicht sein, dass die Fae-Tante die einzig normale in dieser Runde ist. Deswegen, das wundert mich bei Baldur's Gate nicht, dass irgendwann mal jemand sagt so, Alter, was sind wir eigentlich für ein Haufen, weil es ist die komplette D&D-Experience.
Ja, das ist so herrlich. Das
es gibt aber keine so normale Gruppe.
Echt so der Moment, wo ich so richtig lachen muss. Und ja, wie gesagt, ich sehe da eben Referenzen auch zu Dwangage Origins. Da war man auch so ein komischer Trupp, ey, den Meuchelmörder. Ach, nehmen wir den auch noch mit und so. Und da denkst du dir auch so, oh Gott, ey.
Ja, aber das war ja dann in den anderen Teilen nicht besser.
Ja, stimmt. Bei Inquisition kam alles ein bisschen geordnet darüber, ne? Mit Cassandra auch vor allen Dingen und Liliana, die das
ja,
so
weil du da
annehmen.
Ja, auch, weil du da ja auch gezielt ja die richtigen Leute gesucht und reingelassen hast, ne? Weil das ja alles ja ein bisschen einen größeren Rahmen hatte.
Richtig.
Aber im zweiten Teil halt auch, da hast du auch einen ganz wilden Haufen, mit dem du da rumrennst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also im zweiten Jahr, Gottes Willen. Oh, vor allen Dingen Fenwes und ja, ne, so Leute, die halt auch einfach erstmal komplett immer ständig schlechte Laune haben gefühlt.
Ja.
Oder sich den Wein hinter die Wuppe kippen. Und ja, das waren schon so Sachen, wo man so dachte, uff, mit so, den nehmen wir jetzt mal mit zu einem ernsten Gespräch. Aber gut, das gehörte dazu. Ich fand es halt auch immer ganz, ganz interessant und schön, ne? Wer will denn so ganz cleane Charaktere haben, ne? Deswegen hat mich das auch eigentlich gefallen mit Cullen, dass er zum Beispiel auch, obwohl er sonst immer so clean und nett und freundlich wirkte, dann doch eben seine Problemchen hatte als Beispiel.
Ja. Ja, aber sind wir mal ehrlich, welche normale Person denkt sich, ich gehe jetzt mal aus meinem geordneten, netten Leben los und mach voll abgefahrenen Kram?
Ja. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Naja, also wenn du irgendwie Bauer Dietrich fragst mit seiner Frau und seinen drei Kindern, ey, hast du Bock, einen Drachen erlegen zu gehen? Sagt er sich so, nein, warum?
Oh ja, oh Mann. Nee, aber wenn wir jetzt so ein bisschen zum Schluss kommen, wir haben jetzt schon einige Spiele genannt, wie sie es umsetzen und wie nicht, dann wäre jetzt noch so ein bisschen meine abschließende Frage an dich. Gerade in natürlich in Rollenspielen oder zumindest Spielen Action-Adventure und so, die eine Story erzählen, natürlich jetzt nicht in Strategie und so weiter, aber Romanze, ist das für dich im Gaming-Bereich ein Muss?
Das kommt ganz stark aufs Spiel an. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, nee, muss nicht zwingend sein. Ich finde in so wirklich starken Story-Spielen und sowas, wenn es gut gemacht ist, habe ich da auf jeden Fall nichts drum. Ich glaube, es würde auch fehlen, wenn man es gar nicht hätte.
Ja.
Ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich kaufe das Spiel nur, wenn ich da drin jemanden romancen kann.
Ja, das verstehe ich. Ja, im Endeffekt, ich würde sogar sagen, ich finde es optional immer gut. Also ja, gerade in Story-Spielen gerne mit optional, dann auch gut eingebaut. Also dann muss man es auch wirklich in beiden Wegen gut umsetzen und nicht irgendwie so eine Randnotiz haben, da brauchen wir auch nicht. Sondern wenn, dann wirklich so ein bisschen auch das alles darstellen und die Momente eben den Charakteren geben, die Zeit denen geben auch, ne, auch die Arbeit eben da reinstecken, die dafür dann einfach nötig ist.
Ja.
Und würde dann aber sagen, schon, also in Spielen, die einen Fokus auf Story haben, meine Liebe ist immer ein wichtiges Thema und gehört halt auch einfach als Motivationsfaktor, um zu wissen, für was tut der Charakter das und so weiter, oft dazu.
Ja.
Ich meine, man rettet die Erde natürlich gerne für alle, aber man rettet sie ja doch meistens für die, die man am allerliebsten hat. Und ja, deswegen, also ich würde sagen, schon ein wichtiger Faktor und von daher freue ich mich auch auf Dwangage Veilguard, wo ihr übrigens nächsten Monat was zu hört. Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich, Nina, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche dir und allen anderen noch einen schönen Tag, unseren Zuhörern, und hört gern wieder rein.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Ciao. Tschüss.